Bücher, Menschen, Autorinnen erleben.
Ja, hallo, ich bin die Margot Mühlfellner und bin ganz aufgeregt und freue mich sehr, dass heute die Martina Steidl bei mir zu Hause zu Besuch ist. Und wir nehmen einen Podcast auf. Ich bin nicht nur Autorendebütantin, sondern auch Podcast-Debütantin. Also das Jahr 24 ist wirklich ein Jahr ganz oft erstes Mal.
Ja, und dann ist es wieder eine etwas längere Plauderei diesmal geworden. Denn auch wenn es der erste Podcast für Margot war, das erste Mal haben wir uns nicht getroffen. Im vergangenen Sommer haben wir uns kennengelernt. Ich bin Martina Steidl, auch von meiner Seite herzlich willkommen und hallo im neuen Jahr. Hallo zu einer neuen Folge Bücher, Menschen, Autorinnen erleben. Mit einer neuen Autorin. Die Akte Graz heißt das Krimi-Debüt von Margot Mühlfellner, erschienen im Kamper Verlag noch im Spätherbst 2024. Und noch vor Weihnachten haben wir beide dann bei Margot zu Hause bei Brötchen und Prosecco über dieses aufregende, abgelaufene Jahr samt Bucherscheinung geplaudert. Wie eine dritte Schwangerschaft war es, erzählt sie und freut sich so ehrlich, dass man sich einfach mitfreuen muss. Einer Freundin von Margot ist es eigentlich zu verdanken, dass die Akte Graz in den Buchhandlungen gelandet ist und gelesen werden kann. Zuvor lange geparkt auf einer Diskette. Gerne aufzeigen, wer noch weiß, was das ist. Ist sie damit reich geworden? Und welches Buch wird Sabrina von der Stadtbibliothek Graz im neuen Jahr vorstellen? Es ist jedenfalls auch ein Krimi, so viel kann ich hier verraten. Aber hört am besten selbst rein. Viel Spaß dabei.
Margot, ja, ich sag auch vielen Dank für die Einladung zu dir nach Hause in deinen Palast, wo du residierst, seit du als Krimi-Autorin
so erfolgreich
reich geworden bist. Und erfolgreich ist das etwa nicht so.
Unglaublich. Nein, ich habe ein Buch geschrieben, weil ich in einem Palast wohne oder so. Also das war ein Scherz aufgrund der letzten Frage, die du stellen wolltest, gell?
Trotzdem, diese Podcast-Folge, ich nehme dir ein bisschen so unter dem Motto Neues Jahr, neues Buch. Dir ist ein Debütroman gelungen, du hast einen Krimi geschrieben, dein wirklich erstes Buch, oder?
Mhm. Nicht mein erstes Buch, das ich geschrieben habe, sondern das veröffentlicht wurde. Ich habe 2000 mein erstes Kind bekommen und habe recht bald zu schreiben begonnen. Ich war immer affin, irgendwas zu gestalten, zu erschaffen. Ich habe gern gezeichnet, gemalt. Ich habe es mit Nähen probiert, also bin ich sehr vielseitig und nirgends perfekt. Und habe dann eigentlich ein Buch schon für meine Kinder auch geschrieben, aber viel zu lange gebraucht. Dazwischen ist eine Hochzeit gekommen, noch ein zweites Kind und es war ja nie ein Druck da. Ich habe es ja eigentlich nur für meine Kinder geschrieben und Verlagssuche sehr mäßig und stümperhaft betrieben. Nur auch Verlage angeschrieben und damals noch per Post geschickt, Leseproben. Das kriegt man teilweise zurückgeschickt. Man konnte nicht so klasse recherchieren im Internet oder so. Da ist man am Stand-PC gesessen und als Kindergartenpädagogin bin ich jetzt auch nie so Internet- und PC-affin gewesen.
Und das ist ein Thriller für Kinder geworden, oder?
Es war natürlich, also ich habe ja selber gern immer nur Krimis gelesen und als Kind Fünf Freunde und die drei Fragezeichen gefressen, muss man dazu sagen. Und ich wollte sowas schreiben. Ich schreibe das, was ich selber gern lese. Und drum auch jetzt Krimi. Und dieses Buch existiert noch auf Diskette. Auf Disketten gibt's dieses Buch noch.
Das heißt, du hast vor langer Zeit damit angefangen?
Ja, na, 2000.
Okay.
Da habe ich das nur auf Diskette
noch Disketten im Umlauf
speichern können. Ja, ja, wir zwei sind so jung, gell? Wir können uns das gar nicht vorstellen.
Na, also ich kenne es nur aus Erzählungen.
Ja.
Ich müsste mal googeln. Vielleicht geben wir ein Bild dazu dann auf Instagram, wie so eine Diskette eigentlich ausschaut.
Ja, genau. Na, also das, ich habe viele Bücher begonnen zu schreiben. Ich habe wirklich einen eigenen Ordner am PC mit Ideen für Bücher, Drehbücher, Filme, alles. Aber ich habe eigentlich keine Zeit und mir auch nie die Zeit genommen.
Und dann, warum dann die Entscheidung, jetzt möchte ich es doch durchziehen, ich gehe es jetzt anders an, was hat sich verändert?
Es war nicht meine Entscheidung. Diese Entscheidung hat er anders getroffen. Ich weiß nicht warum, aber der Krimi ist mir schon vor Jahren, also ist die Idee gekommen. Und ich habe dann, also diese regionale Krimi-Geschichte hat dort angefangen. Das hat mir gefallen. Und habe das dann wirklich auf Graz zugeschnitten und habe so das erste Drittel eines Buches über ein Jahr geschrieben. Und das ist immer halt hintangestellt worden, weil ich habe keinen Druck gehabt. Und irgendwann in einer weinseligen Laune habe ich das einer Freundin erzählt, die sehr viel liest. Und die hat gesagt, geh, lass mal schauen. Mhm. Und die hat mich wirklich am nächsten Tag angerufen oder am übernächsten Tag, also den Kater haben wir noch ausgebadet, und hat gesagt, bist du Wahnsinn, du musst das fertig schreiben und wenn du das nur für mich schreibst, schick das ein und mach das und tu das. Und ich habe dann wirklich das an Verlage geschickt und dann auch dort, das war 2019, auch dort war es so, ja dumm, ich habe das geschickt und habe gedacht, wenn die nachfragen, dann muss das Manuskript fertig sein. Und dann habe ich das Buch in 12 Wochen fertig geschrieben.
Neben
allem drum und dran, weil dann auf einmal hatte ich Druck in der Meinung, weil ich ja niemanden gefragt habe. Ich habe auch nicht gewusst, wen ich fragen könnte. Und für Recherchearbeit habe ich keine Zeit gehabt. Ich habe Familie, Haus, wir haben Haus gebaut, selbst gebaut. Ich habe einen Fulltime-Job, bin Sonderkindergartenpädagogin, auch jetzt noch. Nein, nur geschrieben. Und es war tatsächlich so, und ich müsste noch schauen, aber ich habe wirklich das Buch fertig geschrieben und 2 Tage später kam eine Anfrage von meinem liebsten Verlag, den ich gern gehabt hätte, ob denn das Manuskript fertig sei. Und ich habe
natürlich.
Natürlich. Was sonst? Quasi, es liegt nur da. Nein, ich war dann wirklich dumm und habe das denen geschickt und habe es nicht gewagt zuzugeben, dass ich es selber nicht noch einmal drüber gelesen habe. Es war runtergeschrieben. Bin dann nicht genommen worden. War eine unglaublich aufregende Zeit. Dann habe ich das wieder ein bisschen ruhen lassen.
Weil du vorhin gesagt hast, du bist damals die Verlagssuche recht stümperhaft angegangen. Was hast du anders gemacht?
Ich habe Leseproben geschickt. Was ist ein Exposé? Was ist eine Kurzvita? Hallo, ich bin die Margot und ich schreibe. Und wenn euch das gefällt, kann es euch doch wurscht sein, wer ich bin und was ich bin, oder? Wie auch immer, ich weiß es nicht. Für mich war es schon unglaublich, dass die überhaupt nach dem Manuskript gefragt haben. Noch dazu, für mich war das damals ein A-Verlag. Und dann kam Pandemie, dann kamen familiäre Phasen, aber es hat mich nie in Ruhe lassen. Und es war dann ein Interview in einer Zeitschrift von einer Autorin. Und dann habe ich gedacht, von dem Verlag habe ich noch nie was gehört. Und das war der Camper Verlag. Und dann habe ich wieder ein Jahr gebraucht, das Buch zu überarbeiten, die Rohfassung und alles. Und heuer habe ich es abgeschickt, 1. Februar. Und dann waren 2 Tage später, haben schon 2 Verlage angefragt nach dem ganzen Manuskript. Und 3 Wochen später habe ich einen 2-Buch-Vertrag unterschrieben für Teil 1 und Teil 2.
Super. Wahnsinn,
ja.
Oder?
Ja, unglaublich. Also unglaublich. Absolut unglaublich. Ich habe jetzt noch das Gefühl, das ist alles Fantasy, was ich da erzähle.
Kommen dann auf einmal auch dann Sorgen, Zweifel, Ängste, bevor dieser Vertrag gekommen ist oder auch mit diesem Vertrag, worauf haben wir da jetzt einlassen?
Absolut.
Jetzt muss ich liefern?
Absolut. Völliges Imposter-Syndrom und die müssen ja beknackt sein. Aber es war so spannend, weil es waren 2 ganz unterschiedliche Verlage, die da angefragt haben mit ganz unterschiedlichem Angebot. Und das Arge war, dass ich dann so aufgeregt war, weil ich habe mich für einen entscheiden müssen. Keine Ahnung, auch wieder niemanden, den ich wirklich fragen konnte. Ich habe schon so eine ganz liebe Bekannte, die im Literaturhaus arbeitet und so, aber keiner, der mir wirklich helfen konnte. Und dann war ich so aufgeregt davor, dem einen abzusagen. Und dann kam dieses Telefonat und der war dann so lieb und hat mir gratuliert und hat gesagt, also alles andere wäre eh schier von ihm gewesen, wenn er nicht gesagt hätte, ich soll den anderen Verlag nehmen. Er hat gesagt, das kann ich nicht bieten. Der hat mir dann noch Tipps gegeben. Wir haben erst kürzlich uns auf der Buch Wien getroffen. Also es war einer der ersten Stände, die ich auch angegangen bin, um den Mann persönlich zu treffen, der mir wirklich da auch Hilfe gegeben hat. Und als der Vertrag unterschrieben wurde, kam noch ein anderer österreichischer Verlag, der auch interessiert war. Und da musste ich natürlich absagen. Und da war ich auch ganz kurz so, oh, ich hätte schon gern mit einem österreichischen Verlag gearbeitet, aber selbst die haben dann auch wieder gesagt, dass der andere Verlag echt gut ist und habe ich jetzt schon von ein paar Seiten gehört, dass das sicher nicht die schlechte Wahl war.
Ja, aber dann hat man doch die Bestätigung, oder hey, mein Buch wird gelesen, der Verlag interessiert sich dafür.
Ja, aber wie es so ist im Leben. Also man hat dann einen Tag, wo ich mir denke, puh, wie cool, bist jetzt die Bestsellerautorin, Top-Autorin, so viele Verlage wollten. Und am nächsten Tag denkst du, um Gottes Willen, was machst du da? Schuster, bleib bei deinen Leisten, geh in den Kindergarten, lass es, wer weiß, wie das ist. Und du hast ja bisher einfach nur aus Freude geschrieben. Und jetzt natürlich zwei Buchvertrag. Ich habe das Buch vor ein paar Jahren geschrieben. Mhm. Kann ich das überhaupt noch? Finde ich jetzt die Zeit?
Das wäre so meine nächste Frage gewesen. Du hast ein Buch geschafft, du hast das gut geschafft. Was ist jetzt anders beim zweiten Buch? Wo stehst du gerade?
Ja, das zweite Buch muss ich schreiben. Dazu möchte ich schon sagen, ich habe es den Verlagen ja angeboten als Serienkrimi und der zweite Teil war immer schon in meinem Kopf. Also in meinem Kopf sind die Teile bis Band 7, 8 gereift von der Hauptfigur her. Aber Band 2 war in meinem Kopf und in einem Gespräch mit dem Verlagsleiter, der hat mir dann abgeraten davon, diese Thematik zu wählen. Er hat gesagt, also der klassische Leser ist jetzt nicht der Sportfan und so, da wollte es ja in eine bestimmte Sportart gehen. Mhm. Der hat gesagt, das kann man bei Band 5, Band 6 machen, wenn man eine Fangemeinde hat, die denen es dann egal ist.
Ja.
Und das war jetzt eigentlich die Herausforderung, weil im Kopf war das Buch fertig.
Das heißt, und Kopf, Festplatte löschen, Neustart.
Festplatte löschen, das übrig lassen, was sein muss, nämlich den Werdegang meiner Hauptkommissarin und diesen Werdegang einfügen in eine neue Thematik. Und deswegen bin ich jetzt gerade aktuell sehr unter Druck. Im Februar muss das Manuskript fertig sein. Ich wäre gerne schon weiter, aber ja. Das Leben spürt mit, aber es wird fertig werden. Ja. Und ich habe also diese eine Freundin, von der ich gesprochen habe, die mir damals den quasi Antrieb gegeben hat, die ist meine erste Testleserin, der vertraue ich. Und ja, die ist ganz zufrieden bisher. Ich bin jetzt gut über zwei Drittel drüber. Ich muss in einem durchschreiben, ich kann nicht passagenweise schreiben.
Mir scheint es aber, bei dir hat deine Hauptprotagonistin, die Kommissarin Marlene Kranz, die spielt eine große Rolle. Also du baust deine Geschichten um diese Figur auf. Bei dir gibt es nicht zuerst den Mörder, den Täter. Es spielt sich alles ein bisschen um die Marlene ab. Ist das richtig?
Absolut. Absolut. Sie ist die Hauptfigur und sie bleibt die Hauptfigur. Und ihre Entwicklung, ihr Schicksal ist der rote Faden, der sich durchziehen wird durch die Reihe und wo ich ganz sicher noch meinen Lesern ein bisschen Leidensfähigkeit abverlangen werde. Und ja, klassisch pro Buch ein Fall, verschiedene Themen. Die Frage stellt sich auch in Zukunft, wird Marlene Kranz weiterhin ausschließlich in Graz ermitteln? Wird sich das Gebiet erweitern? Das wird sich weisen. Wer weiß, was ich da für Rezensionen kriege, was Leser sich wünschen, wie auch immer. Also da bin ich noch nicht ganz sicher, wie es weitergeht. Mhm. Aber ihr Schicksal weiß ich.
Und für Graz hast du dich entschieden, weil die Nähe?
Die Nähe, ich bin, das ist das Einzige, was mich mit ihr verbindet, im Süden von Graz auf einem Bauernhof aufgewachsen. Bin absoluter Landmensch, liebe aber die Stadt. Und ich bin in Graz in die Schule gegangen. Meine ersten Arbeitsjahre im heilpädagogischen Kindergarten Steingrube in Graz habe ich verbracht. Ich bin viel weggegangen in Graz, habe mich da auch, bin ein bisschen erwachsen geworden in Graz. Graz ist so eine schöne Stadt und heute noch, ich zitiere den Spruch so gern, wenn man eine Städtereise macht, in der Fremde hat man 1000 Augen, in der Heimat ist man blind. Und ich gehe jedes Mal wieder durch Graz und denke mir, ach, was in was für einer schönen Stadt leben wir und so nah. Mhm. Sie ist wirklich schön.
Ja, muss ich dir zustimmen. Ja. Und mir taugt's total. Es freut mich immer, wenn Graz Bücher erscheinen, Graz Krimis, weil ja, man erkennt einfach so vieles wieder. Und also da, wenn ich denke an die Bücher von der Astrid Schilcher oder vom Robert Reiss oder auch die historischen Krimis von der Gudrun Wieser, es ist ein tolles Gefühl zu wissen, hey, das ist da alles bei mir ums Eck. Nicht, dass Leute dort ermordet werden und sterben, aber.
Ja, ich finde es
schon. So ein gefährliches Pflaster ist Graz jetzt eigentlich gar nicht, aber es ist schön, wenn man die Sachen wiedererkennt und mit dem Buch quasi durchspaziert. Ach, das ist doch vorgekommen da und dort. Und deshalb, ja, ist fast Pflicht für mich auch als Grazerin, diese Bücher zu lesen und hat mir wirklich auch sehr gut gefallen.
Ich kriege schon erste Fotos von Lesern, die meine Nummer haben oder auf Social Media, die mir Fotos schicken, wo sie waren. Und lustig. Die Doppelwendeltreppe wird jetzt aber anders angesehen oder die haben sie vorher nicht gekannt oder so. Also dann denke ich mir auch schön, wenn die da extra jetzt hingehen.
Und die Stadt neu entdecken.
Neu entdecken, ja, ist spannend.
Machen wir ein bisschen einen Rückblick noch auf das Jahr 2024, das natürlich sehr von deinem Buch, von der Bucherscheinung im Oktober was geprägt ist. Was waren so wirklich ganz wichtige Momente für dich?
Definitiv die Vertragsunterzeichnung, die zufällig noch wirklich auf den gleichen Tag gefallen ist wie eine Abschlussprüfung einer einjährigen Ausbildung, Zusatzausbildung in meinem pädagogischen Bereich, die ich gemacht habe. Ja, das Thema ruht jetzt ein bisschen, also das pädagogische Thema. Und dann das erste Lektorat, die wenigen Gespräche. Dann ursprünglich hat es geheißen, das Buch kommt im August raus. Das war dann doch nicht möglich, aber weiß nicht, woran das gelegen hat. Also es waren im Endeffekt 9 Monate, also wie eine Schwangerschaft, drittes Baby. Ich habe 2 Schwangerschaften erlebt. Ich möchte es jetzt ungern in Vergleich stellen. Es ist die Zeit. Das Gleiche, aber es ist wirklich so, meine Kinder sind so groß, dass sie damit umgehen können, dass ich sagen kann, das ist jetzt mein drittes Baby. Und also das Erscheinen war dann auch also derart skurril und überraschend und schön. Also es ist wirklich, ja, das Leben ist anders seitdem. Mhm. Es ist wirklich anders. Und wenn man dann gleich einmal auf der Moraber Bestsellerliste auftaucht, dann habe ich geglaubt, das ist nur, weil jetzt so viele Leute vorbestellt haben, Freunde, Unterstützer. Aber ich habe es dann 3 Wochen gehalten und die Vorbestellungen sind ja in den ersten Tagen sozusagen ausgeliefert. Und als dann Claudia Rosbacher, die Queen der Steirer Krimis, mir über Instagram gratuliert hat, dann habe ich das Gefühl gehabt, so.
Ich bin dabei.
Jetzt bin ich dabei. Also das war kurz so, ich bin selten sprachlos. Ja. Da habe ich nur mal gesagt, jetzt ist alles aus. Also es ist wirklich ein tolles Gefühl. Sehr schön und keine Frage. Also es ist weit weg von weiß ich nicht, ich kenne mich auch zu wenig aus in der Buchbranche. Apropos guter Tipp, wenn sich wer was über die Buchbranche lernen möchte. Ich habe alle Podcasts von Martina Steidl mir angehört. Da war viel guter Input drin. Also da kann man aufholen.
Ja, das ist spannend. Da hat wirklich jeder seine eigene Geschichte zu erzählen und da kann man wirklich ganz viel erfahren, wie die Leute so zum Schreiben gekommen sind und auch mit ihren Büchern umgehen.
Ja, nimmt auch viele Ängste, wenn man hört, dass echt Top-Bestseller-Autoren die gleichen Macken haben wie man selbst. Ich denke nur Bernhard Eichner, der auch kein True Crime anschauen kann. Ich habe immer geglaubt, ich bin eine Heuchlerin, aber nein, ich kann es auch nicht. Beschäftige mich nur fiktiv gerne mit Gräueltaten.
Ja, ist ja auch gut so.
Ist auch gut so. Nein, ich arbeite mit Kindern und das muss ja.
Sind die inspirierend für solche Bücher? Dein Beruf im Kindergarten?
Nein, ich denke, man braucht irgendwo überall seinen Ausgleich. Die einen laufen Marathon, ich schreibe das halt nieder.
Du machst auch Lesungen, du signierst jetzt Bücher. Ja. Also du hast eh schon gesagt, dein Leben hat sich schon ein bisschen geändert. Ja. Was sagen Freunde, Familie dazu? Was nimmst du da aus dem engeren Umfeld wahr?
Also unglaublich, wie viele Menschen sich für mich gefreut haben. Das hatte ich nicht erwartet. Dann so schön, ich war immer sehr zurückhaltend, auf Social Media etwas zu posten, wie viele Rückmeldungen es da gibt. Wie viele Menschen, die man aus den Augen verloren hat, sich wieder gemeldet haben. Die Resonanz ist echt, echt großartig. Dann,
ich sag nur, ich sitze im Palast. Bekomme dann noch Brötchen und Prosecco.
Ja, nein, mein Mann hat eine Überraschungsbucherscheinungsparty gemacht mit all den Menschen, die mich unterstützt haben, also die wirklich dabei waren und also das sitzen dann wirklich 10 ganz, ganz liebe, enge Menschen. Meine Freundin, die eigentlich das Buch verschuldet hat, die hat eine Torte gebacken mit Buchcover oben drauf, essbarem Buchcover und da hat sie so eingefügt, Spiegel-Bestseller und so lieb dazu, kann ich dir dann zeigen. Also unvergesslich. Also wenn es morgen vorbei ist und der Verlag sagt, so, wir bringen nicht einmal das Buch 2, das kann man mir nicht mehr nehmen. Mhm. Und dafür bin ich dankbar und glücklich. Ist echt schön. Oder wenn Leute jetzt kommen und sagen, du, ich habe 3 Bücher für Weihnachten gekauft, kannst du die bitte signieren? Dann denke ich mir, unglaublich. Was für eine Verantwortung. Die schenken meine Bücher. Das ist ein Geschenk. Also es ist ein schönes Gefühl.
Schön.
Oder ich nehme nur das Schöne.
Zu Recht, was, oder?
Zu Recht, ja, ich habe.
Ja. Also du genießt auch ein bisschen das, was alles mit herum passiert. Du bist nicht eine, die gern eher zurückgezogen am Schreibtisch sitzt.
Nein, eher im Gegenteil. Hab schon so ein bisschen ein Rampensau-Gen in mir. Ich wollte immer Schauspielerin auch gerne werden.
Warst du auch? Du hattest ja. Ja,
Mini, kleine Sprechrollen, Komparsenrollen, habe auch einen lieben Freund, einen erfolgreichen Regisseur, wo ich so ein bisschen in die Filmwelt schnuppern kann und darf. Ich hätte auch, würde gerne mal ein Drehbuch schreiben oder so, aber da fehlt mir aktuell die Zeit. Jetzt ist voll die Akte Graz mein Fokus und was halt auch nebenbei geht, neben Beruf, Familie, Haushalt.
Ja, wie bringst du das in Einklang? Wie viel Zeit nimmst du dir fürs Schreiben?
Also natürlich Ferienwochenenden mehr. Ist jetzt schwierig, ich habe einen Vormittagsjob, das ist eigentlich auch die kreative Zeit. Und habe jetzt schon, aktuell muss ich es auch erfüllen, also so das 1000-Worte-Pensum pro Tag. Mhm. Merke aber eben, es ist Vorweihnachtszeit, es ermüdet, aber es läuft. Und ich muss regelmäßig rangehen, dann erspare ich mir viel Zeit, wieder zurückzulesen, wieder in das Buch hineinzufinden. Ja.
Also momentan versuchst du schon täglich dich hinzusetzen. Ja. Auch. Ja.
Heute mache ich eine Ausnahme.
Das ehrt mich natürlich. Ja. Stichwort noch Kuchencover. Das wollte ich dich noch fragen. Hast du beim Cover mitgestalten dürfen?
Ich wurde gefragt, ob ich das dem Cover zustimme, aber ganz eigentlich nicht, weil das haben sie mir gleich klar gemacht. Die haben da ihre Verlagslinie und für die Bücher vom Camper Verlag regionale Serienkrimis ist es so. Es, nur Gegend, keine Grafik, kein Foto, keine Person. Und also wie gesagt, sie haben mir 3 Fotos geschickt mit dem und ja.
Passt, du bist einverstanden.
Ich war einverstanden. Das waren ganz ehrlich, die sind die Profis für mich. Und ich habe auch nicht Lust jetzt gehabt, da irgendwas mir zu erdenken. Ich habe da ganz, ganz schräge Sachen eigentlich auch im Kopf gehabt, weil mir eigentlich auffällige Cover gut gefallen. Die coolste Rezension zu meinem Cover habe ich gekriegt von einem entzückenden Freund, der das auch sagen darf, schaut ein bisschen aus wie ein Reiseführer. Aber ich höre
von, ja, teilweise.
Ja, und ganz viele sagen, aber es ist eine tolle Perspektive, weil es ein ganz spezieller Platz vom Schlossberg ist und eben das Kunsthaus drauf ist, das ja auch eine Rolle spielt. Ja, es ist mein erstes Buchcover und ich habe da ziemlich dem Verlag vertraut. Also die wissen ja schon, die wollen ja auch ihre Bücher verkaufen. Also ja,
die wissen eigentlich, was sie tun.
Die dürfen aber am zweiten das wieder machen.
Ja. Was mich noch interessiert, ist das Thema Recherchieren. Bevor wir darüber plaudern, machen wir kurz Pause und hören rein in den Buchtipp der Stadtbibliothek Graz.
Sabrina Bamberger von der Zweigstelle Graz Ost von der Stadtbibliothek ist bei mir wieder, denn auch von dir gab es schon einmal einen Buchtipp im Podcast.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ich bin gespannt, für welches Buch du dich diesmal entschieden hast. Was kannst du darüber erzählen?
Heute stelle ich kurz das erste Buch einer japanischen Krimi-Klassikerreihe vor, und zwar die rätselhaften Honchin-Morde von Seishi Yokomitsu, das aus dem Japanischen von Ursula Greve übersetzt wurde für uns. Die Krimi-Reihe umfasst mittlerweile schon 77 Teile. Ins Deutsche übersetzt wurden jetzt 4. Und der Hauptermittler ist ein junger Privatdetektiv namens Kosuke Kindaichi. Und im ersten Band gibt es einige Besonderheiten. Zum Beispiel richtet sich der Autor direkt an den Leser, indem er zum Beispiel beschreibt, dass er schon immer einen Locked-Room-Murder-Mystery verfassen wollte und dann auch kurz beschreibt, was das bedeutet. Und dieser Erzählstil ist irgendwie ungewohnt, aber sehr gelungen, denn als Erzähler kann der Autor immer wieder die Handlung unterbrechen und den Leser auf bestimmte Ereignisse aufmerksam machen.
Eine ganze Reihe, also die zum Miträtseln animiert. In Japan werden die Bücher ja oft mit denen von Agatha Christie verglichen. Das hast du mir vorab schon erzählt. Was kannst du noch über den Inhalt und den Aufbau sagen?
Also, wie schon erwähnt, handelt es sich um einen Locked Room Murder Mystery. Also, es ist in einem abgeschlossenen Raum ein Mord passiert und keiner weiß, wie der Mörder hinausgekommen ist, unbemerkt, weil ja der Raum verschlossen ist. Es gibt einige mysteriöse Fälle, also grundsätzlich ist einmal ein Hochzeitsfest von einer renommierten japanischen Familie und das Brautpaar stirbt, bevor die Hochzeit stattfindet, am Abend davor. Und gefunden werden zum Beispiel ein blutiges Samurai-Schwert, das mitten in unberührtem Schnee steckt, oder das Schlafzimmer, eben wie erwähnt, ist von innen verschlossen. Wie ist der Mörder unbemerkt hinausgekommen? Das sind so rätselhafte Besonderheiten, die auf spannende Weise aufgeklärt werden. Und ja, also das Ende kam mir für mich sehr unerwartet.
Wie bist du eigentlich auf diese Reihe gestoßen?
Ich lese sehr wenig Krimis, aber im Zuge der Aktionswoche für Sprachen, die wir zweimal im Jahr in der Bibliothek veranstalten, einmal zum Tag der Muttersprache im Februar und einmal zum Internationalen Tag des Übersetzens Ende September, hatten wir in der Zweigstelle Graz Ost den Schwerpunkt Chinesisch, Japanisch und Koreanisch. Und im Zuge dessen haben wir eben auch Lektüre herausgesucht, die aus dem Japanischen übersetzt wurden. Und so auch die rätselhaften Honshin-Morde von Seishi Yokomitsu. Und irgendwie hat mich dann natürlich, wir kennen das alle, das Cover einmal interessiert, habe hinten gelesen und dachte mir, das könnte ich eigentlich einmal durchlesen und schauen, wie es mir gefällt. Und ich empfehle das Lesern total gerne, die auf der Suche nach einer Reihe sind, denn ich habe die anderen drei auch bereits gelesen und es ist einfach wirklich super zum Lesen. Man muss ein bisschen reinfinden, wie bei übersetzter Lektüre öfters mal, weil der Erzählstil, die Geschichten, die Charaktere, die beschrieben sind, sind natürlich ein bisschen anders von der kulturell geprägten Erzählweise, die wir hier haben. Aber es sind natürlich auch deshalb einige Dinge, die man so viel schwerer vorausahnen kann und was das Lesen viel spannender macht, weil man eben nicht genau vorhersagen kann oder sich denkt, ah ja, das ist bestimmt so. Aber dann kommt auf einmal die Wende, die sehr überraschend ist. Und deshalb empfehle ich es eigentlich allen interessierten Lesern, die gerne entweder ein bisschen in eine andere Kultur eintauchen möchten oder einfach gerne Kriminalromane lesen.
Vielen Dank, Sabrina. Die rätselhaften Hinji-Morde, der Buchtipp heute, Band 1 einer langen Reihe von Kriminalfällen aus Japan.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen Start ins neue Jahr.
Danke sehr, das wünsche ich dir auch.
Vielen Dank. Danke. Tschüss.
Margot, wieder zu dir. Du hast vorhin auch erzählt, du hast immer schon gerne gelesen. Als Kind schon. Und waren das auch immer schon spannende Bücher, die fünf Freunde?
Ja, absolut. Also das war immer mein bevorzugtes Genre. Habe auch zwischendurch Thriller gelesen. Merke jetzt immer mehr, also das raubt mir zu sehr den Schlaf. Ich habe Bücher, nur als Beispiel, Schweigen der Lämmer, habe ich dreimal gelesen, bis ich mich an den Film gewagt habe. Die Bilder kriege ich bis heute nicht aus dem Kopf. Also ja, ich mag es lieber, das Lesen. Und ja, und deswegen habe ich auch mich für Krimi entschieden. Also
das
ja,
war klar für dich?
Das war ganz so klar. Man schreibt das, was man selber liest. Also alles andere. Ich weiß nicht, gibt es Autoren, die was schreiben, was sie nicht selber lesen würden?
Viele sagen halt manchmal, dass sie eher nicht mehr Krimis lesen von anderen. Also das ist aber wirklich die eine Hälfte sagt, ja, ich lese auch die Krimis von Kollegen und Kolleginnen. Die andere sagt, na, eher nicht, weil sie eben Angst haben, dass sie vielleicht ein bisschen die Geschichte abkupfern oder.
Also seit Februar habe ich keinen Krimi mehr gelesen. Seit Februar habe ich keinen mehr gelesen und ich weiß auch nicht, wann das wieder kommt. Ich habe zwar jetzt umso mehr Buchtipps und eben deine Podcasts, denke ich mir, das müsste ich lesen und von dem muss ich das lesen. Aber aktuell geht das gar nicht. Zeitlich nicht, aber eben aus bekannten Gründen, dass ich Sorge habe.
Ja, ja.
Da fühle ich mich noch nicht sicher genug als Autorin. Dass ich sage, das verkrafte ich jetzt. Oder ja, man hat immer Angst, dass man was übernimmt, unbewusst oder so. Also Ja,
wahrscheinlich.
Kann ich verstehen.
Oder dann halt denkt, vielleicht die Idee gibt's jetzt schon, hätte ich gerade, ach, die gibt's ja schon. Vielleicht ist das dann auch
nicht so.
Ja, ich glaube, das handhabt wirklich auch jeder anders. Recherchieren. Du hast vorhin gemeint, du hast gar keine Zeit zum Recherchieren. Woher nimmst du dann dein Wissen, was jetzt
ehrlich gesagt,
Ermittlungen betrifft?
Ich schreibe den Krimi, so wie ich es glaube, und habe mittlerweile Informantinnen bei der Polizei.
Schon.
Die sind eben auch so lieb und haben eine Freude. Die durfte ich immer schon fragen. Und die Frage im Vorfeld jetzt, also weil ich weiß, dass es dann total blöd wäre, wenn ihr das umschreiben müsst. Also ich frage ganz leicht einmal an, ist das plausibel, ist das so möglich? Ich finde eigentlich manchmal Ermittlerarbeit auch unglaublich fad. Also gerade in dem Band wäre auch 400 Verdächtige aufgrund der Vernissage. Weil man denkt, was soll ich da seitenweise irgendwelche Verhöre reinschreiben, die dann nicht relevant sind. Also ich breche das eh runter, weil es ist Unterhaltungsliteratur. Es ist kein Sachbuch über Polizeiermittlungsarbeit. Also ich muss dann oft aufpassen, weil ich gern österreichische wie deutsche Krimi-Filme schaue, Tatort und so. Tatort ist auch immer wieder dabei. Aber eben, und dann frage ich nach. Und die tun auch die diversen Stellen Testlesen dann, wo ich dann sage, ist das okay, kann man das so nehmen?
Sind
so
die da kooperativ?
Auch, ja, auch andere Informanten, einfach wie auch immer, also von den verschiedenen Genres. Das ist wieder toll, im Kindergarten lernt man viele Leute kennen aus den verschiedenen Bereichen.
Also vorwiegend die Eltern, nehme ich an.
In dem Fall schon. Frag immer vorher die Kinder, darf ich deine Mama fragen? Nein.
Wenn es jetzt so auch ein bisschen ums Schreiben geht, ums Beobachten, Schriftsteller, Autoren, Autorinnen, die beobachten ja viel oder nehmen viel mit aus dem Leben, haben eigentlich Freunde von dir, Freundinnen oder Bekannte Sorge, dass sie vielleicht auch vorkommen oder freuen sie sich, wenn sie in gewisser Weise vorkommen als Charakter oder als Name? Baust du da jemanden ein?
Wenn dem so ist, sollen sie es mir bitte mitteilen. Also Ängste habe ich noch keine vernommen.
Passt jetzt niemand auf, wie er sich verhält in deiner Nähe?
Weiß ich nicht. Nein, ich krieg nur viele Hinweise. Du, der ist echt unangenehm. Also der könnte ja eigentlich einmal sterben, den könntest du gern sterben lassen, dann sage ich, na, wenn der so unangenehm ist, und ich drücke mich jetzt diplomatisch aus, dann darf er nicht sterben. Dann ist er der Mörder. Ah. Das ist viel schlimmer. Und da scherzen wir. Ich kriege natürlich auch Angebote von wahren Begebenheiten, die ich eben wirklich meide. Und meine Figuren zeichne ich weit weg von Freunden. Ich lasse Sachen einfließen. Viel Gehörtes, viel Erlebtes. Also da ist mein Beruf wirklich sehr vielseitig, also auch gerade viel vom Schicksal. Die tägliche Zeitung bietet auch ganz viel Input. Mhm. Ich war immer schon ein sehr in Bildern denkender Mensch und ganz schnell Ideen, Kopfkino. Also bei mir kann wirklich sein, dass ich im Vorbeigehen was mitkriege und da entsteht eine ganze Buchidee, die ich dann auch wieder verwerfen muss, weil so viel Zeit habe ich nicht. Aber nein, ich zeichne meine Figuren ganz bewusst, ganz anders. Und wenn sich wer da angesprochen fühlt, dann kenne ich ihn wahrscheinlich nicht. Also es muss dahingehend keiner Angst haben vor mir. Und ich frage auch, also das machen ja andere auch, also manche Sachen, wo ich jetzt schon sage, oh, das ist cool, die Geschichte, die baue ich ein, da ist das okay. Also das mache ich schon,
ja.
Weil das Leben schreibt oft Geschichten, wo ich sage, da erzählen mir Leute ihre Lebenserlebnisse und dann sage ich, wenn ich das so ins Buch schreibe, dann sagen die spinnt doch. Das ist ja völlig aus der Luft gegriffen, aber das Leben schreibt oft die skurrileren Geschichten als wir Autoren.
Ja.
Also, ja.
Kennst du Schreibblockaden?
Nein, habe ich noch nicht kennenlernen müssen, weil, wie gesagt, aktuell habe ich keine und ich will es auch gar nicht so weit kommen lassen. Ich möchte nur, falls ich, und das hoffe ich natürlich sehr, dass der Verlag sagt, bitte Band 3, Band 4, früher anzufangen.
Ja.
Früher anzufangen und dann nicht in der Weihnachtszeit. Also so. Also ich habe das natürlich auch unterschätzt, was das dann bedeutet, wenn das Buch herauskommt.
Mhm.
Also ich würde das gern dann schon vorher erledigen, damit ich dann die Zeit gut genießen kann, die Lesungen mir gut einteilen kann. Und ja.
Wie geht's dir bei den Lesungen? Ist ja auch was Neues eigentlich.
Ja, also die erste Lesung war, da war ich schlau und habe das in meiner Heimatgemeinde in Dobel gemacht mit der Bibliothek. Ich bin dort aufgewachsen, zur Schule gegangen, habe dort die Entstehung der ersten Bibliothek, das war ein Abstellraum, fensterloses Kammerl neben dem Erdgeschoss-Turnsaal miterlebt und bin sonntags nach der Kirche dort gesessen und hab Bücher studiert und meine Stiefoma hat dort Büchereibetreuung gemacht und so. Und ja, die haben das gewagt, einfach mit einem einerseits No-Name in der Buchbranche, andererseits mit einem Namen im Ort zu machen. Und es war proppenvoll, 120 Leute, ich hab einen wunderbaren Gitarristen dabei gehabt und ich war in meinem Leben noch nie so aufgeregt. Ich bin es gewohnt, vor Menschen zu sprechen. Ich bin eine Referentin in der Fortbildung für Pädagoginnen viele Jahre gewesen und aber das hat dann alles noch einmal getoppt und gekillt, aber es hat mich auch voll abgeholt und ich liebe es, ich mag es. Ja,
super. Man gibt ja dann doch viel Preis von sich, oder? Mit so einem
schon.
Buch.
Ja. Ja, schon. Aber es ist okay. Es ist okay. Und signieren, da kann man fast süchtig werden. Also während dann wirklich, da stand dann eine Schlange an meinem Tisch, die das Buch signiert haben wollten und dann denke ich, wirklich, ich bin da gesessen und dann wie von außen zugeschaut, jetzt sitze ich da. Ich stehe nicht in der Schlange, ich sitze da jetzt, die kommen zu mir. Also es war ganz, ganz unfassbar schön und bis heute so das Highlight 2024.
Es ist schön zu sehen, dass du dich so freust.
Ja, also und auch die anderen.
Ich habe das ein bisschen mitbekommen, die Entwicklung bis zur Veröffentlichung vom Buch. Wir haben uns ja im Sommer kennengelernt und ja, war auch spannend mitzuverfolgen, wie es dir dabei geht.
Ja.
Wir haben jetzt viel über Schreiben gesprochen. Wir wollen dich auch ein bisschen oder ich möchte dich noch ein bisschen privat kennenlernen. Was sind denn so No-Gos für dich grundsätzlich? Egal, ob es jetzt Eigenschaften sind von Menschen, Sachen, die dir im täglichen Leben begegnen. Was geht gar nicht?
Unglaublich, da denke ich wieder, was für eine schwerwiegende Frage und was könnte man, und wann fällt mir nur ein Pfeffer auf Speisen? Ist ein No-Go.
Ein anderes Nein. Gewürz, was gibst
Pfeffer
du drauf?
Pfeffer tut man nicht drauf. Das Nein, ich mag keinen Pfeffer und bewirkt auch wirklich Orges. No-Gos. Mit zunehmendem Alter, also Nebengeräusche, so wenn wer mit dem Finger klopft am Tisch oder so. Also ich muss auch, das hörst du jetzt vielleicht als Radiomoderatorin nicht so gern, aber ich muss Radio ausschalten, wenn ich ein gutes Gespräch führen möchte.
Ja, das ist
weil gewisse Stimmen, die dann im Hintergrund plaudern, kann ich nicht ausblenden. Möglicherweise ein bisschen eine Berufserkrankung, weil einfach so viele Geräuschquellen einwirken. Und ich habe erst heuer im Frühjahr wieder einen Hörtest gemacht, weil ich gedacht habe, ich höre nicht mehr gut, aber es ist einfach nur dieses Filtern. Ja. Und deswegen ist so Nebengeräusche ist ganz, ganz massiv schlimm.
Aber du wirst lachen, vielleicht gerade weil ich im Radio arbeite, ich liebe es im Auto zu sitzen und das ist oft nur still.
Mhm.
Also ich arbeite im Großraumbüro, das ist auch rechter Lärmpegel für einige Stunden immer und kann Stille ganz gut genießen.
Das fällt mir jetzt auch ein, dass ich still Auto fahren kann, weil Autofahren ist dann auch immer so ein bisschen ein Ausgleich, weil da wummer ich mir die Musik rein. Also da werde ich wieder 19 und also gerade, dass ich nicht headbangen tue im Auto. Also das ist auch, da fahre ich dann durch den Ort und denke mir mal von außen, wie so ein Polo muss das Auto da durchfahren. Ja, aber merke ich mir öfters, wie gerne ich auch die Stille genieße. Und zu Hause auch. Also wo früher das tagtäglich oder gelaufen ist oder Radio eben nebenbei, immer öfters das Bewusste ausschalten.
Was brauchst du zum Aufstehen?
Ein Wecker. Einen Wecker und ganz viel Motivation und Selbstüberwindung und ein bisschen Selbstmitleid. Ja, also Aufstehen ist nicht meine Tageszeit.
Kommst du dann schnell in die Gänge oder machst extra ein bisschen früher, weil du einfach noch
zweimal durchatmen? Ja, weil ich jetzt erwachsen bin.
Ja.
Weil ich jetzt erwachsen bin, muss ich es tun und bemühe mich damit so. Slogans und Carpe diem, nutze den Tag, was auch immer. Nein, aufstehen ist nicht mein Ding und schlafen gehen ist auch nicht mein Ding. Also ja, dazwischen ist aber immer sehr viel, bräuchte eigentlich viel mehr Schlaf, aber ist zu wenig. Und Must-Haves ist natürlich der Kaffee in der Früh, Kaffee mit Zimt.
Nur jetzt zu Weihnachten oder nur immer, jetzt in der Winterzeit?
Ganzjährig.
Immer.
Mittlerweile. Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, irgendwann habe ich mal gelernt, dass das den Stoffwechsel anregt. Ich weiß es nicht. Ich hab's,
du bist vom Pfeffer weg.
Pfeffer, zum Zimt gekommen. Pfeffer ist nie da gewesen.
Pfeffer existiert nicht.
Na. Und ja, Schokolade ist ein Must-Have. Schokolade. Und würde mich ja jetzt gern gesünder geben, aber so ein gutes Glasl Prosecco ist schon auch.
Ja, was gut tut. Es regt auch den Kreislauf an.
Ja, ja, ist nur blöd. Um 5 in der Früh und vor Kindergarten nicht so. Aber am Wochenende ist dann schon.
Stimme dazu. Zu.
Wochenende ausschlafen.
Und ein Sektfrühstück oder so. Top, oder?
Ehrlich.
Ich sehe schon, wir sind da gut auf einer Linie. Ja, wir sind ja lustigerweise auch gleicher Jahrgang.
Ja.
Und eigentlich ganz in der Nähe aufgewachsen.
Das ist sehr spannend.
Auf das sind wir wirklich draufgekommen, so im Gespräch. Gell?
Und bei jedem deiner Podcasts gibst du ja auch so ein kleines Detail von dir preis. Und wenn man sich alle anhört, dann kriegt man auch ein gutes Bild. Und da habe ich einige Gemeinsamkeiten entdeckt. Und ich würde sagen, also im Anschluss könnten wir ein Glasal Prosecco trinken und dann noch besprechen, was da alles dazugehört.
Ja, das machen wir dann ohne Mikro.
Ohne Mikro, natürlich.
Margot, bitte, ich möchte unbedingt noch eine Leseprobe von dir hören aus deinem Buch.
Mhm. Gern.
Bevor wir Prosecco trinken.
Das ist natürlich immer spannend. Ich habe 4 Lesestellen für meine Lesungen, um auch zu zeigen, dass es verschiedenartig ist. Ich habe was Besonderes drin, Therapie-Dialoge. Mhm. Das ist auch neu. Und ich habe mir jetzt aber für was entschieden. Eine kurze, knackige Stelle. Und zwar, ich möchte vorausschicken, meine Kommissarin ist zwar Steirerin, hat lange in Wien gewirkt, ist zurückgekommen und sucht keinen Kontakt, zieht sich sehr zurück. Der Leser weiß, dass sie ein persönliches Schicksal zu tragen hatte. Und eigentlich kommt sie ja ganz recht, ermitteln zu dürfen, weil wir wissen alle, Arbeit kann auch gut ablenken, wenn man Sorgen und Probleme hat. Aber Graz ist eine Weltstadt, bietet alles, was eine gute Stadt zu bieten hat, aber sie ist auch fürchterlich klein. Und dann lädt sie sich für Ermittlungstätigkeiten einen Pressefotografen ein oder lasst den halt kommen. Und ja, mit dem hat sie nicht gerechnet, wer das dann ist. Und dazu muss man sagen, sie ist im Besprechungsraum mit ihren 2 Kollegen. Und ja,
und jetzt?
Da steigen wir jetzt ein.
Margot Hilfellner liest aus Die Akte Graz.
Es wurde an die Tür geklopft und beinahe gleichzeitig geöffnet. Der Beamte nickte kurz und murmelte: Ich bringe euch den Fotografen. Die Bilder sind fertig eingespielt und auf dem Gerät. Mit dem Kinn wies er auf den großen Monitor, der auf einem Tisch an der Wand des kahlen weißen Besprechungsraums stand. Er zog sich aus dem Türrahmen zurück, um den Pressefotografen einzulassen. Dieser betrat mit schwingenden Schritten den Raum und blickte in die Runde. Ein überraschter Ausdruck zog sich über sein Gesicht. Kranzi, bist du's? Marlene schaute erstaunt von ihren Unterlagen auf und erkannte ihn sofort. Hey, ich bin's, Frankie Teller. Ich glaube es nicht, nach so vielen Jahren. Wie geht es dir zurück aus Wien? Du hast mich ja ganz schön sitzen lassen. Eigentlich müsste ich ja angefressen sein auf dich, aber ich kenne ja den Grund deines Abgangs, sprudelte es sogleich voller Ehrlichkeit aus ihm heraus. Marlene lächelte ihn verzweifelt an und versuchte ihm mit den Augen deutlich zu machen, dass er seinen Mund halten soll. Also, Kollegen, ihr wurdet gerade Zeugen eines überraschenden Wiedersehens, darf ich vorstellen. Mein ehemaliger Schulkollege und Freund Franz Teller, alias Frankie. Schön zu sehen, dass du dein Hobby zum Beruf machen konntest. Deine Informationen zu besagten Abend könnten eventuell sehr hilfreich sein. Sie hoffte so, Frankie zu bremsen und die ganze Sache auf das Wesentliche zu lenken, doch Frankie war damals schon eher schwer aufzuhalten gewesen. Frankie plauderte auch gleich weiter. Ja klar, Frau Polizistin, ich werde sehr wichtig sein. Ich werde der Frankie Storyteller für euch sein, euer Whistleblower, wenn ihr wollt. Marlene sah ihn flehentlich an und ging zum Monitor. So, dann schauen wir uns mal die illustre Gästeschar an. Bitte, erzähl uns all deine Eindrücke, die du an diesem Abend gewonnen hast. Wie ich dich kenne, hast du alles sehr genau beobachtet. Frankie grinste. Sie kennt mich wirklich gut, die Frau Polizistin. Frankie! Marlenes Ton klang schärfer, als sie wollte. Ich verspreche dir, sobald ich Zeit habe, gehen wir ein Bier trinken und wir besprechen alles, doch jetzt haben wir einen Mordfall aufzuklären. Alles klar, Frau Kommissar! Frankie salutierte grinsend und Marlene hätte ihn am liebsten in den Schwitzkasten genommen und aus dem Raum gezerrt. Branner konnte sich das Lachen kaum verkneifen und schaute reuevoll zu Boden wie ein Ministrant, der zur falschen Zeit die Glocken läutete, als er Marlenes giftigen Blick sah. Sogar Johannes musste sich auf die Lippen beißen. Marlene hatte Mühe, die Fassung zu wahren. Doch langsam verstand auch Frankie und zog einen Stuhl für Marlene an den Monitor. Ich war ja exklusiv und der einzige Fotograf und ich war ja schon vor der Vernissage dort, um in Ruhe Aufnahmen von den grandiosen Bildern zu machen. Also ich als Kenner darf das so sagen, dieser Zierach liefert einfach unglaublich guten Stoff. Also Fotos halt, keine Drogen oder so. Ich liebe ja seine Arbeiten, wobei mir lieber wäre, dass... Marlene unterbrach seinen Redefluss je. Bleib bei der Sache. Wir brauchen jetzt Fakten und keine Ausführungen über den künstlerischen Wert der Arbeit. Leg los.
Vielen Dank.
Bitte gern.
Also wer es noch nicht hat, ich kann es dringend empfehlen. Und wir müssen ja schauen, dass der Rubel rollt, oder? Betriebskosten da
ja,
vom Schloss.
Wenn der
also
Dienstboten.
Dienstboten müssen ja alle bezahlt werden.
Ja, natürlich. Katzensitter. Ja.
Ja, da spaziert eine ganz noble Katze herum.
Ja, das ist eine Haus- und Hofkreuzung vom Bauernhof meiner Eltern. Und aber ich könnte sie echt als Perserkatze verkaufen.
Ja.
Also, das, ja.
Sie trägt ihr Haupt sehr stolz erhoben.
Sie ist auch sehr verwöhnt und die Diva des Hauses. Definitiv. Ich kann das jetzt sagen, Martina sitzt an der Tür, die sie öffnen muss, wenn sie raus will und wieder rein will. Aber
ja, wir haben uns auch ein Codewort ausgedacht, wenn die Katze vor der Tür steht. Aber sie ist noch auf Lepschi, sagt
auf
man bei Lepschi, uns.
Ja.
Gell? Unterwegs.
Aber sie wird wiederkommen.
Ja. Margot, vielen, vielen Dank auch für die Einladung wirklich zu dir nach Hause. Ich schätze das sehr. Gut, ich bin leicht zu ködern. Das heißt, es gibt Prosecco und Brötchen.
Ich freue mich auch.
Mich wirklich auch, dass dein Buch, dass das wirklich eingeschlagen hat. Und bin schon sehr gespannt auf den nächsten Fall mit Marlene Kranz. Und ich denke, wir werden uns wiedersehen.
Unbedingt.
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 Und oft bei weiteren Lesungen.
Ja.
Und auch sonst. Und sag wirklich nochmal herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut.
Ich danke dir, Martina. Danke, dass du meine plumpe Anmache damals im Juni angenommen hast.
Ja, wie gesagt, ich bin recht leicht zu ködern. Ein Lob hat genügt. Alles Gute, Margot, auch für 2025.
Danke, ich wünsche dir das Gleiche.
Die gute Nachricht, Teil 2 hat Margot über Weihnachten und Neujahr wie geplant fertig bekommen. Ich finde ja, sie kann mit Druck richtig gut umgehen und wie mein Mann immer sagt, unter Druck entstehen Diamanten. Auch der zweite Fall mit Marlene Kranz kann also nur ein Bestseller werden. Danke allen wieder fürs Reinhören in den Podcast. Schaut auch gerne vorbei bei Instagram, Facebook oder der Website buechermenschen.at. Da gibt es wie immer Fotos zu jeder Folge. Margot kann wirklich wunderbar Bücher signieren. Nur die Katze, die ist leider nicht im Bild. Ich freue mich auf ein Wiederhören, vielleicht schon bald bei einer zweiten Folge noch im Jänner. Bis dann.